Domradio. Beratung.
Ich bin Dagmar Peters. Schön, dass Sie zuhören. Guten Tag. Wir wollen uns in den Garten begeben, aber nicht zum Faulenzen, sondern zum Bauen. Und ich denke, dass sich da natürlich auch anbietet, etwas mit Wasser zu machen, um sich gleichzeitig oder vielleicht hinterher nach dem erfolgreichen Bauprojekt die Füße zu kühlen. Endlich Sommerferien für viele Menschen und dann auch noch mit sommerlichen Temperaturen. Das heißt, man kann endlich raus aus dem durchgetakteten Alltag, rein in die Freiheit langer, warmer Sommertage. Wann kann man schon mal in Deutschland abends bei solchen warmen Temperaturen ohne zu frieren sitzen? Die Mücken sind auch noch nicht so zahlreich da. Also Zeit sicherlich auch für Gartenprojekte, vielleicht das ein oder andere auch mit Wasser. Zum Beispiel einen Miniteich könnte man bauen oder eine Laube aus lebenden Gehölzen fürs nächste Jahr, für den Sommer, damit man da ein bisschen schönen Schatten hat. Unsere Gartenexpertin Claudia Vogelsang ist zu Gast und sie wird uns einige Projekte vorstellen in dieser Sendung. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen an alle Gartenfans.
Wir werden ja jetzt also über Gartenprojekte sprechen, die auch so ein bisschen Zeit und Muße brauchen, die man in den Ferien hoffentlich hat. Man muss nicht alles an einem heißen Tag machen. Deshalb fangen wir vielleicht gleich irgendwann im Laufe dieser ersten Stunde mit ein bisschen Wasser an. Zum Beispiel reicht Ihr Angebot vom Miniteich oder Kieselmosaikbau. Man kann ein Baumhaus machen, eine Laube aus lebenden Gehölzen. Also es ist ein großes Spektrum, Frau Vogelsang. Fangen wir vielleicht mit was ganz Kleinem an. Noch
ja,
ist
gerne.
Es warm und es sind ja schließlich auch Ferien.
Da würde ich die Idee ein Trockengestell, also es ist eigentlich was zum Aufhängen, insofern ist das Wort Gestell nicht ganz richtig, aber für die ganzen Kräuter, die jetzt durch die Sonne so richtig fett im Aroma sind, die kann man jetzt wunderbar ernten und luftig im Schatten zum Trocknen aufhängen und dafür kann man einen alten Bilderrahmen nehmen, der ist vielleicht im Keller oder auf dem Flohmarkt und dann braucht man nur noch so ein bisschen Klettband, was man in die Innenseite vom Rahmen, also selbstklebendes, was man da reinklebt in die Innenseite vom Rahmen und so ein Synthetikfliegengitter, das man da drüber spannt, damit das schön fest ist, nimmt man irgendwie einen Messerrücken oder einen Spachtel, drückt das fest. Dann noch so vier kleine Bilderösen, so wie man sie kennt, die so von ganz früher.
Diese dreieckigen.
Genau, diese dreieckigen Teilchen. Und dann kann man eine Schnur nehmen, das Ganze umdrehen und dann kann man das in den Baum hängen oder wo auch immer und kann da drauf zum Beispiel frische Pfefferminze tun und sich für den Winter wunderbaren Pfefferminztee-Vorrat machen.
Also es ist nicht so, dass man das so wie ein Tablett aufhängt, sondern senkrecht.
Nee,
also
doch,
wie ein
doch
Bild.
Wie ein Tablett. Wie ein Tablett.
Aha,
deshalb
okay.
Braucht man, aber es ist halt, man dreht es um, damit es ein bisschen schöner aussieht.
Also das heißt, es ist was für die Optik, gleichzeitig was duftet und was, womit man sich eine Art Wintervorrat anlegen kann. Und das Ganze muss frei hängen, also ein bisschen Platz braucht man dafür schon. Also
ja. In
den Baum ist gut geeignet.
Ja, also weil der halt auch Schatten gibt, weil wenn man die Kräuter in der Sonne trocknet, ist natürlich ganz viel Aroma futsch. Das wäre ja schade, ne? Und luftig muss es sein und dann ist natürlich unter einem Baum das Allerbeste.
Also es gibt viele Gartenprojekte für Selbermacher.
Ja.
Man kann einige kleine und große Dinge im Garten tun, die auch nicht direkt im Sinne von Bauen mit wirklich Handwerkskunst zu tun hat. Man muss dafür ein bisschen Geschick haben, ein bisschen Material. Gartenprojekte für Selbermacher kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man eine Palette aufrecht stellt und da etwas reinpflanzt. Frau Vogelsang, Sie haben da ein Buch mitgebracht,
ja,
wo das genau abgebildet ist.
Ja.
Ist das schwierig?
Nein, also was ich fand es insofern ein tolles Buch, weil es eben nicht nur so ein Schritt-für-Schritt-Foto-Abbildung hat, sondern eine richtige Checkliste, was Material angeht und eine Zeitangabe. Und gerade für Leute, die nicht viel handwerklich tätig sind, ist das toll als Orientierung, ob sie sich das zutrauen wollen oder nicht. Das fand ich sehr schön.
Wichtig ist natürlich, ob die Zeitangaben auch stimmen. Ist das realistisch, was da drin
steht? Das,
was
ich da jetzt gesehen habe, fand ich eigentlich schon sehr realistisch. Für den Bilderrahmen haben sie 15 Minuten angegeben. Und wenn man alles parat gelegt hat, braucht man, glaube ich, auch wirklich nicht mehr. Das ist schon gut bemessen.
Also hat Volker Kuhlmann gut recherchiert in dem Buch Gartenprojekte für Selbermacher. Wir möchten gleich noch natürlich weiter sommerlich bauen im Garten. Und da müssen wir mal gucken, was für Anfänger und Fortgeschrittene dabei ist. Wir wollen trotzdem ein bisschen ins Schwitzen kommen, im Garten arbeiten, aber das kann man auch wunderbar im Schatten. Vor allen Dingen mögen zum Beispiel Kinder gerne mit Steinen arbeiten, aber an so ein Mosaik hätte ich mich jetzt nicht rangetraut. Claudia Vogelsang sagt aber, Laien können sowas wirklich machen und es sei buchstäblich kinderleicht. Kieselsteinmosaike, warum sind die Kinder leicht? Also man muss doch wahrscheinlich erstmal gleich große Steine suchen und finden.
Ja, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man genügend Material hat, aber das ist ja auch ein Spaß, den man mit Kindern hat. Kinder kommen ja oft von selber auf die Idee, dass sie Steine schön finden und sammeln wollen. Und in einem kleinen Format kann man dieses Konzept sehr wohl mit Kindern umsetzen. Zum Beispiel in so einer alten Eispackung. Ne? Ist schön, wenn die Kinder vorher üben. Wichtig ist nämlich, dass man die Steine senkrecht stellt. Und dass es keine runden Steine sind, die würden sich beim Laufen so rausrollen mit im Laufe der Zeit. Aber da kann man auch im ganz kleinen Rahmen so Muster machen, wenn die Kinder mit einer Kiste Sand geübt haben, wie das geht, und dann ein Bild gefunden haben für sich, was ihnen gefällt. Dann könnte man nach getaner Mühe eine große Portion Eis essen. Und wenn dann der Container leer ist.
Also so einen richtigen 2-Kilo-Topf oder sowas.
Genau. Und dann kann man da Beton reinmachen. Und dann können die Kinder selber, jedes Kind kann mit einem so einem Becher dann sich selber ein Muster machen. Und da kann man zum Beispiel an irgendeiner Stelle im Garten am Ende der Zeit, dann, wenn das nach 3 Tagen ausgetrocknet, also durchgetrocknet und fest ist, kann man das dann als Familienbild zusammenstellen zum Beispiel. Ne? Dann kann sich die ganze Familie im Garten als vielleicht als Herzstück von einer Terrasse oder als Kreuzungspunkt von Wegen oder so. Finde ich total schön. Und die Kinder dann lange Spaß dran.
Wie lange braucht man ungefähr, um so ein Mosaik in so einer Größe herzustellen? Man muss sich das dann ja so vorstellen, ich würde mal sagen, 50 Zentimeter breit und so 20 hoch oder so etwas?
Also diese Eisdinger sind kleiner. Die sind vielleicht nur 20 mal 10. Ne? Und für die Kinder, das ist halt eine Sache, wie schnell sie dann sich entschieden haben, wie sie es machen wollen. Aber wichtig ist halt, wenn man kann die nicht mehr rausziehen, weil dann sind sie eben voll Beton. Ne? Dann muss man sie wieder abwaschen. Man muss sich vorher schon im Klaren sein. Deshalb ist es gut für die Kinder, wenn die üben, wenn die dann vielleicht ihre Sandkiste mit dem Muster vor sich haben und dann das einfach so
übersetzen.
Genau.
Also mit Beton arbeiten, mal was ganz Neues, und gleichzeitig Steine einsetzen. Eigentlich eine anspruchsvolle Handwerkskunst, wie die Römer sie pflegten. Also man kann auch heute eben tatsächlich mit den gefundenen Steinen einiges anfangen. Vielleicht, wenn ich diese bunten Abbildungen hier sehe, sind da sicherlich auch Steine, die extra dazu gekauft worden sind.
Ja, das ist eine Künstlerin aus England, die Mary Howarth. Das ist die einzige, die das in England so betreibt, also sich da total dem verschrieben hat. Und das ist auch tatsächlich das einzige deutschsprachige Buch zum Thema. Da gibt es auch nur noch ganz wenige. Der Verlag sagt, er hat noch 60 vorrätig und hat nicht vor, neue zu machen. Und von daher, wer das kann, also es ist einfach ein Traum. Ja? Also es gibt ganz viele Anregungen, es gibt auch ganz viele Impulse. Und was ich sehr nett finde, die Autorin schreibt ausdrücklich, wer das als Laie reproduzieren möchte, darf das machen. Nur wenn die Profis dann das machen, dann hätte sie für ihr Design gerne auch irgendwie einen Abschlag. Aber so, sie lädt wirklich die Laien dazu ein, das zu machen. Das finde ich total schön.
Und in der Tat ist dann so eine Eispackung, wie Sie es eben benannt haben, vielleicht eine ganz gute Größe mal zum Starten. Also wenn wir jetzt nochmal weitergucken, das ist also tatsächlich was für Anfänger. Wenn wir nochmal drauf kommen, was ist denn so, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch ein bisschen was Zeit und Lust, was zu machen. Welche Sommeridee hätten Sie denn noch für mich?
Wir haben ja schon über Wasser gesprochen. Wie wäre es denn mit einem kleinen Teich? Ne? Also da gibt es auch von Mini-Teich im Topf bis halt Teichen, die so schon vorgefertigt sind. Wenn man es jetzt nicht einen ganz großen Schwimmteich vorhat, dann kann man das auch an einem langen Wochenende oder so machen. Und es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, auch mit Brunnen und Wasserwänden was zu tun. Und hier habe ich auch nochmal ein sehr schönes Buch, was eben sehr, sehr breit angelegt ist. Mini-Teiche und Wasserspiele vom BLV-Verlag. Und das ist toll, weil nicht nur die verschiedensten Becken angesprochen werden und wie man das alles machen kann, sondern was ich wichtig finde, die Wasserpflanzen. Ne? Da wird genau gesagt, wie viele Zentimeter brauchen die. Manche brauchen nur 15 Zentimeter Wassertiefe und sind damit glücklich. Oder Wassersalat können sie in eine Schale tun, dann haben sie schon ihren Mini-Wassergarten auf der Terrasse.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht fangen wir jetzt gerade mal ganz kurz darüber an zu sprechen, wie das ist, wenn man, das habe ich schon häufiger jetzt gehört, aber noch nie gesehen, so einen Blumentopf hat mit einem Mini-Teich drin, also auch als kleines übersichtliches Projekt. Was passt denn in so einen Blumentopf dann rein?
Zwergseerosen, da reicht ein Wasserstand von 10 cm, also Nymphea tetragona heißen die botanisch, oder Wassersalat, den habe ich gerade schon angesprochen, der sieht sehr grafisch und sehr schön aus. Den kann man übrigens auch als Balkonkasten so nehmen, ne? Finde ich auch toll.
Also ein Balkonkasten-Mini-See sozusagen. Ja, kann man genau. Auch zum Beispiel in so einen Blumentopf, den man zum Miniteich macht, eine Seerose reinsetzen?
Ja,
oder ist das
ja.
zu groß?
Nee, das ist diese Nymphaea tetragona, die Zwergseerose. Die braucht nur 10 cm Wassertiefe. Und die Nymphaea odorata, das ist eine, die ganz wunderbar duftet, braucht nur 30 cm. Das ist alles wunderbar, auch in einem schönen, großen, dekorativen Gefäß zu machen.
Aber natürlich in dem Falle noch ohne Fische.
Ja, unbedingt. Also in so einem kleinen Rahmen geht das nicht. Und der Autor sagt auch, Fische kann man machen, aber wenn man das macht, auch in so einem Fass oder so, da muss man die im Winter raustun, weil die sonst erfrieren, muss die quasi zwischenlagern im Keller mit einem entsprechenden Aquarium, dann müssen die gefüttert werden, dann muss die Temperatur und das Licht stimmen, ist sehr aufwendig.
Genau, wir werden natürlich noch ein bisschen gleich bei dem Wasserthema bleiben und werden von so einem kleinen Miniteich im Blumentopf oder Blumenkasten uns ein bisschen größeren Wässern zuwenden. Wasser, das möchten wir heute alle gerne haben, zum Füße kühlen oder zum Reinspringen. Und manch einer auch fühlt sich schon erfrischt, wenn er es plätschern hört im eigenen Garten oder sogar auf einer kleinen Terrasse, auch das ist möglich. Es gibt sowas wie kleine Springbrunnen oder Sprudelsteine, die haben schon in viele Gärten Einzug gehalten. Gartenexpertin Claudia Vogelsang, ist es schwierig, sowas zu installieren?
Nee, gar nicht. Man muss einfach ein bisschen ausheben, damit man die Wanne, in der dann das Wasserreservoir und die Pumpe drin ist, das ist dann so eine Umlaufpumpe, dass es dann da drin ist. Und man muss sich überlegen, dass man irgendwie ein Gitter hat oder so, dass, worauf dann das dekorative Teil obendrauf kommt, ne? Und dass dieses Wasserreservoir verdeckt mit ein paar schönen Steinen oder so. Und dann kann man alles Mögliche machen. Es gibt flache, so diese Mühlsteinbrunnen, die man früher hatte, aber man kann auch irgendwelche Natursteine senkrecht durchgebohrt in vielen Baumärkten finden oder sich selber was bauen aus Drainagerohren oder ja, es ist ganz, ganz viel möglich und es ist wirklich einfach. Man braucht nur diese Umlaufpumpe und in irgendeiner Form eine Wanne. Das kann auch zum Beispiel so eine Mörtelwanne sein, so eine schwarze, die es für 6 € im Baumarkt gibt.
Also das heißt, wäre ein Projekt, was man durchaus mal an so einem Nachmittag realisieren kann.
Ja.
Für einen richtig großen Teich braucht man sicher ein bisschen länger.
Ja.
Ich kenne diese ganz großen Plastikwannen, diese vorgeformten Teiche, wo man Folie reinmacht. Ist das noch so das Klassische, was man als Teich macht oder gibt es da jetzt neuere Methoden, sag ich mal?
Also es gibt halt, wenn man Teiche hat, gibt es diese vorgeformten Wannen. Da ist die ganze Linie, Außenlinie und alles ist vorgeformt. Da braucht man aber keine Folie mehr. Die Folie hat man ja, dass kein Wasser wegläuft. Und durch diese dicken Kunststoffwannen haut das nicht ab. Ne? Wichtig ist da, dass man guckt, dass die stabil unterfüttert sind, dass es keine Hohlräume gibt, wo dann irgendwie was abbrechen könnte, wenn man mal am Rand aus Versehen wo dran kommt. Also das richtig gut unterfüttern. Und damit es schöner aussieht, auch mit ein paar größeren Steinen hin und wieder, dass man den Rand kaschiert, dass es nicht so, ja, dass man nicht so sieht, dass es alles so fertig ist, ne? So. Und man muss sich halt auch entscheiden, gerade in so kleinen Teichen will ich jetzt Wasserbewegung haben und Sprudel und diese schöne Verdunstungskälte, die wir jetzt gerade bei dieser Hitze so lieben. Oder möchte ich mehr Bepflanzung haben, weil die meisten Teichpflanzen mögen kein bewegtes Wasser.
Das heißt, ich muss mich entscheiden, ob ich entweder einen Springbrunnen oder so etwas haben möchte oder
ja.
einen Teich,
ja.
wo ich dann wahrscheinlich nicht nur Pflanzen, sondern auch Fische drin habe.
Mhm.
Also ich kann mir das noch so ungefähr vorstellen, wie man so einen Teich anlegt. Schwierig wird es dann, glaube ich, mit den Pflanzen. Welche Pflanze, welche nehme ich, wie setze ich die da rein? Denn Wasserpflanzen, habe ich gehört, sind ganz schön ja, empfindlich, was auch so die Tiefe angeht, in der sie leben wollen.
Ja, die haben so einen Spielbereich von bis. Und wenn es jetzt ums konkrete Pflanzen geht, dann nimmt man diese Wasserpflanze und packt die in so eine spezielle Folie, sage ich jetzt mal, ne, bindet die zusammen, damit die Erde, wenn man die da reinsetzt, nicht gleich verloren geht und sich auflöst im Wasser, sondern dass der Wasserballen da ist, aber dass die Pflanze auch
der Erdballen da ist.
Genau, dass die trotzdem die Möglichkeit hat, da so ein bisschen kleine Wurzeln durchzuziehen. Und dann muss man die beschweren mit Steinen, damit die nicht aufschwimmen, erstmal. Und ja, wissen halt, welche Höhe beziehungsweise welche Tiefe die dann haben sollten. Und da finde ich dieses Buch Mini-Teiche und Wasserspiele vom BLV ganz toll, weil es eben sehr differenzierte Listen hat. Pflanzen für mittleren bis flachen Wasserstand, Schwimmpflanzen, Unterwasserpflanzen. Aber was ich auch ganz toll finde, ganz konkrete Beispiele, Gestaltungsvorschläge, zum Beispiel für ein Holzfass oder so einen alten Tränketrog für Pferde oder was auch immer. Und da steht ganz konkret drin, Wassertiefe von bis die und die Pflanzen. Und dann ist das in einer schönen Zeichnung, kann man sich das schon ganz genau vorstellen. Und ja, das finde ich sehr ansprechend. Toll fand ich diese Idee mit dem Feenteich, wo man dann ganz, ganz flaches Wasser hat, wo die Steine dann ein bisschen gezielt arrangiert wurden, so als so eine Spirale und ganz wenig Wasser nur drin ist.
Das ist aber dann kein vorgefertigter Teich, sondern ein, wo man dann Folie auslegt.
Genau, da muss man dann mit Folie was machen.
Sie haben es eben schon gesagt, die Fische frieren je nachdem im Winter in den kleineren Teichen. Die muss man dann im Winter herausnehmen. Aber bei diesen Fertigteichen oder Folienteichen können die Fische drin bleiben, oder?
Das kommt echt drauf an, wie tief die sind. 80 Zentimeter tief müsste das sein, damit die Fische genug Schutz haben. Und es ist natürlich so, sie haben eine viel größere Chance, weil die Wand ja in der Erde drin ist, ne? Dann ist natürlich schon die Temperatur von vornherein wird nicht so, hat nicht so eine große Chance, dass das Ganze durchfriert. Und was man auch, wenn man Fische hat, immer machen muss, so ein Styropor-Teil auf der Wasserfläche lassen, damit auch im Winter immer noch Luftaustausch möglich ist. Ne? Dass das ein Fleck auf dieser Eisfläche gibt ja nicht, also auf dieser Wasserfläche gibt ja nicht Eis ist, damit das funktioniert. Sonst ist das ungesund für die Fische.
Ich frage mich bei diesen kleineren, also bei diesen Mini-Teichen, die Sie eben uns beschrieben haben, wie das da mit Algen oder Schädlingen ist.
Und ja, das ist natürlich ein Problem. Je kleiner die Wasserfläche, desto schwieriger ist es, dieses eigentliche natürliche Gleichgewicht herzustellen, was in der Natur da ist, wo es dann eben nicht diese Unkräuter gibt. Das ist halt, das ist umso aufwendiger. Ne?
Muss man da Wasser austauschen, nachgießen oder so etwas?
Das Wichtigste ist, wenn man Pflanzen pflanzt, dass man ganz sorgfältig guckt, ob da irgendwie ganz kleine Wasserlinsen oder irgendwas drin ist und dass man, wenn man die setzt, das sind diese ganz kleinen grünen Pünktchen, die letztendlich den ganzen Teich zumachen können. Ne? Und wenn man das schafft bei der Pflanzung, die Pflanzen wirklich so sauber zu kriegen, dass die das nicht mit einschleppen, dann kann man auch mit kleineren Teichen, dann hat man das Problem schon mal nicht.
Aber man muss da sehr sorgfältig arbeiten. Ja. Also so ein größerer Teich, schafft man das an einem Wochenende? Und Fertigteich?
Ich würde sagen, da machen Sie doch mal eine nette Grillparty und lassen die ganzen Jungs vorher ordentlich buddeln, damit sie sich ihre Steaks auch gut verdient haben. Dann geht das schon. Also wenn man das alleine als Zeit macht, ist es mühsam. Mit Freunden gemeinsam ist es ein großer Spaß.
Und so ein Mini-Teich, das kriegt man selber an einem Nachmittag auch hin?
Die in den Gefäßen auf alle Fälle. Ja, das ist eine Sache. Wenn man es eingekauft hat und es zusammenzusetzen ist, dann...
Also die meiste Arbeit ist wahrscheinlich dann die Auswahl der Pflanzen,
genau,
und das Einkaufen.
Genau, sich vorher genau überlegen, was möchte ich und wie arrangiere ich das. Die verschiedenen Formen, ne? Aufstrebende, breitwachsende, dass es auch ästhetisch ansprechend ist.
Sagt Claudia Vogelsang, unsere Gartenexpertin hier im Domradio. Mit Wasser und auch mit Steinen als Materialien haben wir schon gearbeitet bei unseren Bauprojekten im Garten, über die wir heute in der Domradio-Beratung sprechen. Das Material, das beim Bauen im Garten aber am meisten verwendet wird, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist natürlich Holz. Claudia Vogelsang, das ist wahrscheinlich das am meisten gebrauchte Material im Garten, oder?
Das stimmt. Also mit Holz kann man so ziemlich alles machen. Man könnte zum Beispiel diese Baumscheiben als Wegebelag nehmen. Es gibt diese bekannten Holzdecks, Zäune, feine Zäune, edle Zäune, einfache Zäune, Bauernzäune, Flechtwerke, Lauben und den grünen Holzbau. Der ist bei uns nicht so bekannt, aber also wo man aus frischem Holz was zusammenbaut.
Was ist das genau, grüner Holzbau?
Ja, also da wird das Holz nicht abgelagert, sondern da schneidet man. Früher hat man das viel verwendet, weil man halt mehr nachhaltig arbeiten musste. Wenn man zum Beispiel einen Haselstrauch ausgeschnitten hat, dann hat man das, was man da ausgeschnitten hat, gleich verwendet, um im Garten zum Beispiel Beeteinfassungen zu flechten oder sowas. Ne? Das ist frisches Holz, deshalb heißt das grüne Holzbau.
Wozu kann man das benutzen?
Zum Beispiel eben, wie gesagt, um so auch so oder Sichtschutzwände zu machen selber.
Das stelle ich mir sehr mühsam vor.
Ist schon ein bisschen Arbeit, aber geht. Ne, es kommt auch darauf an, wie hoch möchte ich das haben, ne, wenn ich nur so 30 Zentimeter haben möchte. Was ich toll finde, ich habe hier so Heidi Howcroft, die kenne ich noch von meiner Zeit, als ich im Kalwey Verlag gearbeitet habe. Das ist eine Engländerin, die lange in Deutschland war und die sagt gerade zu diesem grünen Holzbau, das ist so richtig süß, sie sagt, die Deutschen haben es immer gerne perfekt und bis in alle Ewigkeit gebaut, aber wenn man kein Gift drauf tut, kein Holzschutzmittel, kann man das Material ja, wenn es dann nicht mehr gut ist, wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeben. So, ja. Und die Engländer, die haben gerne diese alten Techniken. Sie weiß also davon und hat natürlich auch ihre Quellen, wo sie tolle Illustrationen, Fotos herkriegt. Und deshalb ist dieses Gestalten mit Holz im Garten vom Ökobuch Verlag, finde ich, ein ganz tolles Buch. Da steht zum Beispiel auch drin, wie man so einen Flechtzaun, wenn man jetzt einen größeren machen möchte, wie man das machen kann. Dass man ein Brett hat, wo man Löcher reingebohrt hat, die ungefähr den Durchmesser haben von den stehenden Streben, zwischen denen man flechten möchte. Und dann kann man das dann so formen und dann nachher wieder rausziehen, wenn man das fertige Element hat. Das war nämlich immer mein Problem, wenn ich im Garten versucht habe, das nachzubauen, dass diese einzelnen Senkrechtverstrebungen sich immer irgendwie verrutscht und verbogen haben. Ja?
Ich frage mich gerade, wie viele Personen man braucht, um die Projekte hier zu verwirklichen. Ich habe eben mal reingeblättert und da gibt es tatsächlich auch Bauprojekte, zum Beispiel von so einer Laube,
ja,
wo wirklich die ganze Familie und ich glaube auch noch die ganzen Freunde mithelfen, um die verschiedenen Hölzer in die richtige Richtung zu legen.
Ja, das stimmt schon. Aber sie stellt auch ganz einfache und sehr schöne, so zum Beispiel dieses historische Hühnerhäuschen, finde ich sehr toll. Was ich aber an diesem Buch auch ganz besonders finde, ist die also nicht nur die Vermittlung dieser alten Techniken, sondern auch so einen bautechnischen Teil, wie welche Hölzer aussehen, für was sie geeignet sind, wie man klassische Holzverbindungen macht, worauf man dann achtet, wie die heißen, wie man die konstruiert, welche Schrauben man nimmt. Also
Sie haben
ganz
ja auch
toll.
Eine Tischlerlehre gemacht. Das heißt, dass Sie natürlich auch das verstehen und vom Fach sind. Was ist denn mit dem Laien, der das Buch in die Hand bekommt? Kann der das mit seinen bescheidenen Mitteln in seiner Privatwerkstatt denn realisieren?
Man muss entweder sehr präzise sägen können mit der Hand oder so zumindest eine Handkreissäge wäre schon gut, sage ich jetzt mal, mit einer Stichsäge diese Holzverbindung zu machen. Das geht, aber es wird nicht richtig schön.
Aber es gibt dennoch genügend Inspirationen,
ja,
zum Beispiel Bänke oder Stühle zu flechten.
Ja,
da gibt es einen Ratternstuhl, der
ja,
mir sehr gut gefällt.
Ja.
Aber auch das sind natürlich zwar schöne, aber sehr aufwendige Sachen. Wie wäre es mit so einer kleinen Hütte einfach, ne? So eine kleine Laube für ein bisschen Schatten bei so einem Wetter. Ist das einfacher?
So ein Weiden-Tipi oder sowas?
Genau.
Ja, das ist, man muss da, denn wenn man so eine selbstwachsende Laube macht, muss man praktisch die Form ausbuddeln als Graben und dann stellt man die Dinger da rein, macht die Erde wieder drauf, biegt die oben ein bisschen zusammen und dann gießen und wachsen lassen.
Bauen.
Grob.
Bauen im Garten. Heute das Thema in der Beratung, was sich auch noch alles aus Holz gestalten lässt. Darüber reden wir mit Landschaftsarchitektin und Tischlerin Claudia Vogelsang gleich in der zweiten Stunde. Bauen im Garten, das ist heute unser Thema. Und weil viele von Ihnen ja wahrscheinlich schon Ferien haben, hat uns Landschaftsarchitektin und Tischlerin Claudia Vogelsang schon mal mit kleinen Projekten wie einem Trockengestell für Kräuter oder in dem Bau eines Miniteichs eingestimmt. Jetzt in der zweiten Stunde wollen wir uns Themen widmen, die sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder eine spannende Herausforderung bieten. Da ist etwas, was viele Erwachsene, die Kinder haben, gerne mal machen möchten und auch einige umsetzen, nämlich ein Baumhaus bauen in irgendeiner Form. Welches Kind hat nicht schon mal davon geträumt, hoch oben im Baum zu sitzen, den Blick in die weite Welt zu richten und sich die wildesten Eroberungszüge auszudenken? Man hat einfach auch einen schönen Rückzugsort für ein Picknick oder um sich mal mit einem Buch hinzusetzen, sodass die Erwachsenen einfach ja, diesen Rückzugsort auch gar nicht unbedingt mehr erreichen oder vielleicht auch zu schwer dafür sind. Claudia Vogelsang, ein Baumhaus, fragen wir mal einfach in der Stadt, wir sind hier in Köln, geht das auch?
Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach. Man braucht auf alle Fälle für alle Bauten immer irgendwie eine Genehmigung, auch für ein Baumhaus im öffentlichen Raum. Und dann ist natürlich auch nicht jeder Baum geeignet. Also es gibt so eine Regel, wenn Sie jetzt den Daumen und den kleinen Finger zusammentun und dann haben sie noch drei Finger übrig, so wie die sich dann verhalten. So dieses Dreiteil, das ist eine gute Basis für ein Baumhaus, in so eine Astkonstellation das reinzusetzen. Ne?
Also das heißt, die stabil genug.
Genau, die Äste müssen erstmal stark genug sein, aber sie müssen auch den passenden Winkel haben, dass man diese Fläche da draufsetzen kann, weil es ja auch wichtig ist, dass das Gewicht, wenn das drauf drückt, ne, dass die nicht abbrechen. Ja, und dann ist es auch wichtig zu gucken, dass man das Baumhaus nicht irgendwo an den Rand der Äste baut, sondern wirklich ganz nah an den Stamm, damit die Windbewegung und das alles, dass es keine Reibung gibt und das auch sich wirklich sicher anfühlt, wenn man dann in seiner Burg da oben ist. Und abgesehen davon gibt es keine Grenzen, ob es jetzt Kanthölzer oder Rundhölzer oder rechtwinklig oder freie Form ist. Es ist ganz egal. Also da ist dann, man kann auch aus Sperrmüll irgendwie ein tolles Baumhaus bauen oder aus geflochtenen Zweigen oder Strohbündeln.
Also im eigenen Garten steht so einem Baumhaus ja eigentlich kaum was im Wege, wenn man denn da Bäume drin hat, die groß genug sind. Ansonsten kann man auch ein Häuschen auf Stelzen natürlich bauen. Eben haben Sie schon gesagt, in der Stadt ist es nicht unbedingt einfach im öffentlichen Raum, da bräuchte man eine Genehmigung. Aber wenn wir jetzt so sagen, wir hätten jetzt eben eine Möglichkeit, ein Baumhaus zu bauen oder ein Stelzenhäuschen, da gibt es sicher doch auch ein paar Grundregeln, auf die man achten sollte.
Ja, also es ist... wie gesagt, also die Form ist wichtig und dann muss man auch gucken, dass man den Baum nicht unnötig beschädigt. Ja. Es gibt verschiedene Trägerkonstruktionen. Letztendlich ist es aber eben gerade auch wieder das Problem, da die Bäume ja nur nicht genormt wachsen, dass abgesehen davon, dass die Statik stimmen muss, es nicht viel gleiche Vorschriften gibt. Insofern ist für mich dieses Buch Kleine Baumhäuser und Hütten, kinderleicht gebaut von David Stiles, das ist ein Industriedesigner. Das ist für mich echt eine tolle Anregung, weil man da in vielen Zeichnungen genau sieht, was es als für Optionen gibt. Ne? Und das ist wirklich ganz individuell, ob man jetzt wirklich was richtig Großes wie so eine Aussichtsturm oder eben eine kleine Sperrmüllhütte baut oder was über Wasser oder so. Da gibt es jeweils einzelne Aspekte, auf die man achten muss. Und da sind ganz, ganz viele Zeichnungen, die helfen, das umzusetzen. Und das ist in der 6. Auflage schon erschienen. Also das muss gut sein. Sonst hätte das der Verlag nicht getan.
Es sieht für mich schon so aus, als ob man auf jeden Fall vom Bauen ein wenig Ahnung haben müsste. Da sind Schnittzeichnungen drin. Da muss man schon ein bisschen was vom Handwerk verstehen.
Ja. Baumhaus ist Königsdisziplin für Sommerprojekte. Eindeutig, ja.
Also man muss ein bisschen mehr Zeit einplanen dafür. Ja. Man kann aber auch in Miniatur mit den Kindern selber was machen. Ja. Sie können nämlich selber auch kleine Objekte, Bauprojekte bauen, während die Eltern an dem Großen arbeiten.
Ja, das stimmt. Und also das ist ein Trend, den ich jetzt schon mehrfach festgestellt habe, dass Bücher für Projekte, die Kinder realisieren können, wirklich sich auch im Text direkt an die Kinder wenden und sie so wirklich ernst nehmen und sehr kindgerecht eben auch beschreiben, was denn zu tun ist, dass man da hinkommt, wo man hin möchte. Und da habe ich ein ganz tolles kleines 50 Bauprojekte mit Stock, Seil und Schnur. Also wir hatten jetzt Holz, aber Schnur als Baumaterial war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Was dann aber alles aus diesen Schnüren gemacht wird, das ist wirklich toll. Da gibt es auch Hütten und Konstruktionen. Also ganz besonders finde ich diese Dreibeinkonstruktion toll. Da ist genau beschrieben, mit welchem Knoten man das am besten macht. Und dann kann man aus diesem Dreibein mit einer Gießkanne eine Sommerdusche im Freien machen. Man könnte einen Kochkessel reinhängen oder man kann sich ein Tipi daraus bauen. Und das ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Hier vorne mit Bauleiterausweis, wo das Kind ins eigene Foto reintun kann. Bevorzugtes Werkzeug. Also die machen den Kindern richtig Lust, selbst dran zu gehen. Und auch hier ist so ein Zimmermannsbleistift mit dabei. Finde ich ganz toll. Und sehr viel Pfadfinderwissen drin verpackt. Und was ich auch ganz interessant finde am Schluss, Autsch, erste Hilfe bei Unfällen. Also da werden die Kinder auch wirklich in die Verantwortung genommen, zu gucken, was kann ich denn selber machen, wenn irgendwas passiert. Und wo muss ich Erwachsene holen und wo ist es ganz wichtig, ne, dass ich dann schnell was mache. Und wenn ich mir selber helfen kann, wie helfe ich mir denn selber am besten? Ganz, ganz toll.
Also es gibt viele spannende Möglichkeiten, jetzt die Ferien zu verbringen, indem man als Familie was gemeinsam macht, indem man bastelt und werkelt und die Dinge tut, für die man sonst keine Zeit hat. Also ich würde auch lieber, glaube ich, jetzt gleich rausgehen in den Garten und ein Bauprojekt beginnen. Wir haben schon über Miniteiche gesprochen. Es gibt noch was anderes, was mit Wasser zu tun hat, wo man sicherlich als ganze Familie was Tolles machen kann. Wie wäre es nämlich mit einem Floß, was man bauen kann? Da kann man zum einen kleine bauen, die man auf so einem kleinen, vielleicht
einfach
auch im Planschbecken schwimmen
mit
lassen kann.
Mit Grillspießen und kleinen Korken können die Kinder erstmal gucken, wie das Prinzip Floß eigentlich funktioniert.
Genau, zum anderen kommen wir jetzt nämlich auf die Großen.
Und dann kann man, wenn man das mal begriffen hat, zum Beispiel leere Fässer nehmen und diese Stabilisierungsstruktur mit Hilfsbalken und dann da oben drauf ein schönes zusammengenageltes Brett oder auch eine Palette, wo man noch ein paar Bretter dazwischen getan hat, dass man eine schöne Sitzfläche hat, oder man nimmt die Fässer so und reitet auf denen. Das ist dann eher was für die Kinder. In jedem Fall ist es wichtig zu wissen, wie groß dieses Fass sein muss, damit es funktioniert. Und da gibt es eine ganz einfache Formel. Der Inhalt des Fasses in Litern minus Eigengewicht ist dann die Tragfähigkeit in Kilo. Also wenn man ein leeres 100 Liter Fass hat, das wiegt etwa 5 Kilo, dann kann das Fass auf dem Wasser 95 Kilo tragen.
Also da hat man alle möglichen Anleitungen drin, eben zum Beispiel, wie man ein wirkliches Floß bauen kann, mit dem man unterwegs sein kann.
Ja.
Oder eben wie man mit Kindern zusammen eben auch kleine bauen kann, kleine Dinge zum Spielen. Ich habe auch eben noch ein bisschen geblättert und so ein Survival-Armband entdeckt.
Ja, das finde ich auch ganz toll.
Solche Armbänder kenne ich gar nicht unter dem Titel Survival-Armband, sondern ich habe sie schon gesehen, die Armbänder aus Schnur. Ich glaube, die sind im Moment sehr modern.
Das stimmt. Und der Hintergrund ist verloren gegangen, vielleicht wie häufig so. Ne? Das, ursprünglich war das einfach eine ganz pragmatische Idee, für was auch immer unterwegs einem passiert, einfach eine gute Portion Schnur bei sich zu haben, ohne immer die Taschen voll zu haben und dann fliegt es raus oder dann muss man drauf achten. Dann wird mit einer bestimmten Technik diese Schnur einfach zu einem schönen Armband zusammengeknotet, was man dann im Ernstfall schnell wieder aufmachen kann und diese Schnur dann einsetzen kann. Finde ich eine ganz tolle Idee.
Also das kann man brauchen und ich habe auch gesehen, man kann zum Beispiel einen Kompass in die Mitte dieses Armbandes einbauen, sodass man sich unterwegs zurechtfindet. Also ganz spannende Geschichten,
ja.
50 Bauprojekte mit Stockseil und Schnur, viele Knoten sind dort auch erklärt.
Ja, das ist halt wie gesagt viel Pfadfinderwissen auch und das, ich fand das ein ganz, ganz tolles Buch. Auch weil es eben direkt auf die Kinder anspricht und einfach Lust macht, Sachen auszuprobieren und selber zu bauen. Also diese Leonardo-Brücke zum Beispiel, die man letztendlich ganz ohne...
Was ist das?
Das ist eine Brücke, wo man in einer bestimmten Technik Hölzer ineinander schiebt und wenn die schön rau sind, dann muss man die auch mit gar nichts irgendwie verbinden, weil die sich dann gegenseitig stabilisieren. Und dann kann man wirklich mit diesen rauen Hölzern eine Brücke bauen, ohne Schrauben, Nägel, irgendwas und kommt dann da drüber. Finde ich toll.
Also spannende Geschichten gibt es hier und eine halbe Stunde haben wir gleich auch noch Zeit, über solche Dinge zu sprechen. Mit Holz arbeiten, das ist eben, haben wir gesagt, das Material, was am häufigsten vorkommt, wo auch Kinder mitarbeiten können, wo sie auch vielleicht schnitzen können. Da haben Sie ganz besondere Geschichten mitgebracht. Also es gibt auch Dinge, die eben hier vorkommen, die von Kindern selbst entworfen wurden. Und das finde ich auch ganz spannend, weil wenn Kinder selbst entwerfen, dann heißt das für mich, dass Kinder entweder sowas auch nacharbeiten können oder dass man einfach sagt, man gibt den Kindern Material, Freiraum und sie schaffen was ganz Neues.
Ja.
Kinder brauchen eigentlich nicht viel und keine teuren Bastelmaterialien, denn sie entdecken selbst die Welt und die Naturmaterialien. Meine Söhne zum Beispiel haben zuletzt entdeckt, dass man mit großen Steinen kleine Steine zerschlagen kann. Schon waren es kleine Steinmetze, beziehungsweise sie nannten sich Edelmetze, weil sie da ja Edelsteine hatten. Und mit Holz ist es ähnlich. Man muss den Kindern eigentlich nur ein bisschen Werkzeug zur Verfügung stellen, zum Beispiel einen Hammer oder eine Feile oder ein Schnitzmesser und schon fangen die an, spannende Dinge zu tun. Das kann man auch sich anschauen in einem Buch, was tatsächlich Projekte bebildert. Werkstatt Holz, da sind lauter Dinge drin, die Kinder selber entwickelt, erfunden und gebastelt haben und das alles aus sehr preiswertem Material. Vielleicht also auch die Idee für die Ferien, mal ein bisschen Material zusammenzustellen für die Kinder. Claudia Vogelsang hat dieses Buch rausgesucht und als besonders gut empfunden. Was finden Sie besonders daran?
Also zum einen ist auch hier, dass die Kinder direkt als Leser und Nutzer der Informationen direkt angesprochen werden und dass die Autoren sich viel Mühe gegeben haben und der Verlag Kinder, die eigentlich jetzt nur noch quasi vorm PC hängen, dann doch irgendwie dazu zu bringen, was selbst zu machen. Also die haben also nicht nur Anleitungen gemacht, sondern es gibt auch immer einfach Baupläne, wo man das alles angucken kann, ja. Und es gibt sogar einen QR-Code, wo man dann über Internet sich kleine Filmchen angucken kann, wie war es dann so.
Da dürfen Sie auch ein bisschen wieder vorm Computer sitzen dann.
Da, genau. Dann haben Sie Ihren Computer-Kontext noch, aber Sie machen halt selber was und mit den eigenen Händen wirklich sinnlich erfahrbar, was zu tun ist, einfach was anderes. So wie Sie das auch gerade gesagt haben, die Kinder sind bolle stolz, dann sind das eben keine Steine, sondern Edelsteine. Ne? Und das fand ich ganz, ganz toll. Und dieses Buch ist letztendlich eine Dokumentation von Workshops, die mit Kindern gemacht worden sind zum Thema Holz und aber eben auch die verschiedenen Handwerkstechniken wie Bohren oder Feilen oder Schnitzen eben mit den Kindern erarbeiten in gewisser Weise, aber eben.
Also das heißt, hier wird zum Beispiel auf einer Seite werden verschiedene Feilen abgebildet, genau, sodass man mal sehen kann, welche ist.
Ja.
Das ist nicht unbedingt nur für Kinder was, sondern auch für andere, die vielleicht einfach sagen, ich weiß, das ist eine Feile, aber welche benutze ich denn für was?
Mhm. Genau, so ist das. Und ja, also Schleifpapier gehört letztendlich auch noch mit dazu, weil es darum geht, eben die Oberfläche glatter zu kriegen.
Man muss auch nicht unbedingt Anleitung lesen. Wer das scheut, hat andere Möglichkeiten.
Genau.
Zum einen den Film, aber auch es gibt halt viele Bilder.
Wahnsinnig viele Bilder. Und wenn ich mir angucke, was diese Kinder, was die sich da ausgedacht haben, so zum Beispiel aus einem halbrunden Stück Holz mit ein paar Schrauben drin wird plötzlich ein Marienkäfer, ja? Oder aus den übrig gebliebenen Gummis und einer Baumscheibe und ein paar Nägeln.
So Haushaltsgummibänder, ne?
Haushaltsgummibänder. Mhm. Wird ein Schnippgummi-Mandala oder eine Halfpipe für das Fingerboard. Und da gibt es teilweise dann auch sehr hochwertige Sachen. Das waren dann bestimmt nicht Kinder, die gerade erst zur Schule kommen, aber da sieht man auch, dass man größere Kinder toll mit ansprechen kann. Das ist eine Wippe und in diese Wippe ist eine Murmelbahn eingebaut, die ein Dach aus Plexiglas hat, dass man immer sehen kann, wo die Murmel gerade sich bewegt und das fand ich schon sehr anspruchsvoll. Und
also das heißt, man stellt sich rechts und links auf dieses Brett drauf,
ja,
was diese Abbildung zeigt, webt hin und her und versucht die Murmel durchs Labyrinth zu navigieren
kann
sozusagen.
Kann dann gucken, wie man die Murmel, kann sich vornehmen, wie man diese Murmel losschickt und dann gucken, ob man das schafft.
Eine Idee von Heike, 11 Jahre, steht darunter.
Ja.
Also
doll, ne?
Spannend, was Kinder da erfinden.
Ja.
Ja, glücklicherweise strahlt zurzeit die Sonne, da brauchen wir nicht so viel drinnen vor dem Computer oder dem Fernseher sein. Da bietet es sich natürlich an, dass Kinder mit Materialien umgehen. Besonders gerne haben sie zum Beispiel Sand, aber auch im Wald findet man viele Dinge und darauf kommen wir gleich. Es gibt auch sicherlich Naturspiele für unterwegs, Frau Vogelsang. Zurzeit sind viele Menschen unterwegs, zum Beispiel auch auf Schattensuche im Wald. Mhm. Was kann man da so machen?
Ja, man kann auch sowas wie Bauen to go machen, würde ich mal sagen. Ja, wenn man einfach unterwegs mit den Kindern ein bisschen aufmerksam guckt, was liegt denn da irgendwie rum, was kann man da vielleicht draus machen? Und oder wenn man jetzt tatsächlich am Strand wäre, ne? So, dann ganz einfache Sache, kennt vielleicht der ein oder andere, diese Schneeengel, nach dem gleichen Prinzip kann man das am Sand machen. Da braucht man die Hilfe von anderen Kindern, die den feuchten Sand, also das Kind liegt im feuchten Sand und die holen von weiter oben, wo der schon trocken ist, berieseln die sozusagen die Ränder des Kindes und hat man so einen Abdruck. Na, dann ist die Kunst, wie das Kind dann rauskommt aus diesem Abdruck, wie beim Schneeengel auch, ohne das Bild unnötig kaputt zu machen. Aber das ist so eine ganz einfache Sache. Oder was ich auch immer schön finde im Wald, wenn man so ein bisschen Ton mitnimmt und dann den Bäumen irgendwelche dramatischen Gesichter aufdrückt und mit Früchten, die man da noch findet, Bucheckern oder Zweigen oder Federn, so kleine Kobolde dann da rausgucken lässt. Gibt es ganz, ganz viel Möglichkeiten. Und was ich toll finde, ist eben, dass tatsächlich auch dazu ein schönes Buch gibt, das heißt Werkstatt Natur, 101 Ideen zum Spielen, Gestalten und Werken in und mit der Natur von Engländern, Fiona Danks und Joe Schofield. Das ist auf Deutsch im AT-Verlag erschienen. Und die haben letztendlich auch nichts anderes gemacht, als zu dokumentieren, was ihren Kindern einfällt. Die sind zum Teil schon ein bisschen größer, auch über 10 sind Kinder mit dabei. Das sieht man zum Beispiel an dem Projekt, wo sie dann tatsächlich aus Frischholz einen Stuhl gemacht haben. Da haben sie dann einen ganzen Tag für gebastelt, aber dann hatten sie jeder einen Stuhl. Aber ich fand es ganz toll, wie die Kinder letztendlich wohl von den Eltern auch dazu angeregt, wo immer sie hingehen, gucken, ob man aus dem, was da ist, nicht irgendwie was machen kann. Und das ist, die Fotos sind unheimlich ansprechend und inspirativ und ja, letztendlich geht es darum, doch die Kinder dazu zu bringen, unsere Natur auch wieder zu sehen und dieses ungeheure Potenzial an Kreativität ja, wahrzunehmen und auch ein bisschen abzuschöpfen. Und ich fand da das Buch ganz, ganz toll.
Also es sind spannende Geschichten mit da drin. Sie haben aber noch was, ich finde, Abgefahrenes da mit drin. Grillen, das machen viele draußen. Backen, so ein Pizzaofen ist vielleicht für viele ein Traum. Aber ja, wenn man dann plötzlich sagt, was für ein Bauprojekt machen wir im Sommer? Wir machen einen Holzbackofen im Garten. Dann finde ich, ist das schon was ganz Außergewöhnliches. Ist das wirklich ein Projekt zum Nachmachen oder ist das eher was für Fachleute?
Also ich habe einen schwäbischen Bekannten, die Schwaben machen ja immer gerne alles selber. Und der hat das tatsächlich gemacht. Der hat sich so einen Holzbackofen gemacht für seine Familie und ich habe da so ein bisschen zugeguckt. Das war schon einiges an Vorplanung. Man braucht zum Teil auch bestimmte Scheine, Steine, diese Schamottsteine. Und man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen, aber wenn man diese Vorarbeit geleistet hat, ist das was ganz Tolles. Und diese Familie isst nichts mehr an Brot, was nicht in diesem Holzbackofen gebacken wurde.
Also bei jeder Jahreszeit.
Bei jeder Jahreszeit. Und der Freundeskreis ist immer ganz wild darauf, ob nicht dann doch das ein oder andere Brot auch nicht gegessen wird von der Familie. Also was irgendwie übrig ist, wenn sie zu viel produziert haben. Dann finde das ganz, ganz schnell Abnehmer. Und was ich toll finde, dass das eben hier Lehm- und Steinöfen Bauanleitungen sind und es doch auch ganz viel Variation gibt und eine wunderschöne historische Tradition damit wieder auflebt. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und dass man dann, wenn man diesen Ofen hat, nicht damit allein gelassen ist, sondern auch gleich eine ganze Menge Rezepte dazu sind, was man dann nämlich dann alles in diesem Buch, in diesem Backofen backen und kochen kann. Und hier zum Beispiel ist ein kleiner Ofen mit Lehm, wo man sieht, wenn man das im kleinen Rahmen macht, braucht man nicht unbedingt jetzt 3-4 Tage und großartiges Material. Und die Kinder können mitmachen. Das finde ich ganz, ganz schön.
Also auch gar nicht so aufwendig und doch nicht, vielleicht nicht so abgefahren, wie man denkt, aber man sollte vorher sicher überlegen, ob man es auch wirklich benutzt. Ja. Was wirklich sich jeder wahrscheinlich bauen könnte, weil man es benutzen kann, das sind zum Beispiel Bänke oder eben haben sie es gesagt, Stühle, Gartenmöbel selber bauen, aber nicht aus Paletten, wie man das auch jetzt inzwischen sehr kennt und das sehr modern ist, sondern eben auch aus Frischholz.
Mhm. Wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass das eigentlich früher üblich war, weil man eben alles genutzt hat, was quasi erstmal Abfall war. Und da sind sehr, sehr schöne Projekte, ganz kleine Projekte, wie Stützkonstruktionen für einzelne Pflanzen. Hier so eine Schutzglocke. Ich finde die total schön. Ich habe mir schon beschlossen, die muss ich für meinen Garten haben. Für Rittersporn und eine besondere Art Storchschnabel. der immer auseinanderfällt. Ja, es gibt ja Stauden, die muss man irgendwie hochbinden. Und wenn man sowas dann relativ im späten Frühjahr oder so draußen hinstellt, sodass sie da durchwachsen und dass man gar nicht mehr sieht, dass da eine Konstruktion drunter
also
ist.
Also eine natürliche Rankhilfe, ja. So ein bisschen, so sieht es aus.
Ja. Also da, aber eben klein, nicht diese hohen Obelisken oder so, dafür sind auch Anregungen, auch ein sehr, für meine Begriffe, very British Vogelhäuschen. Und dann halt eben Flechtzäune oder richtige Gartenzäune und Tore, aber auch ein ganzes, also so Sichtschutz, mal ein bisschen was anderes von der Form, von der Ausgestaltung her. Und
also das Ganze, das ist was, das muss man sich wirklich anschauen. Ja. Also man kann wirklich diese Frischholzteile biegen, wie man möchte und kann eigentlich jede mögliche Form erreichen, ja. Habe ich den Eindruck. Also
ja,
so richtig
doch,
schöne Stühle. Aber auch da muss man schon ein bisschen Erfahrung mit dem Material haben und Geschick. Und ich schätze auch bei dem, was Sie noch als Abschlusshighlight mitgebracht haben, eine Laube aus Frischholz zu pflanzen. Auch da muss man schon erfahrener Gärtner sein.
Nein, da muss man in erster Linie Geduld haben. Denn das heißt, hier heißt es, wir pflanzen eine Laube, bauen mit lebenden Gehölzen. Das war mal in den 30er Jahren so eine Mode. Da konnte man das sogar mehrstöckig, wollten die da Häuser bauen. Die Idee war, warum erst Bäume dick wachsen lassen und dann wieder klein hacken und daraus dann Holz, ein Haus bauen, sondern man könnte ja gleich die Pflanzen so einpflanzen, dass das Haus direkt wächst und dann muss man nur gucken, wie man das zusammen pflicht und was man wegschneidet und da lässt und dann hat man nachher ganze Gebäude. Hier so im Winter so ein Dom sieht auch mal ganz spannend aus. Aber das Tolle an so einer Laube ist jetzt im Sommer eben, dass wenn dieses Blatt da dran ist, diese Verdunstungskälte, das ist so schön frisch, ja? Das ist was Tolles. Man kann sich natürlich auch Stühle oder Bänke ziehen in der Art.
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man im Garten alles so machen und bauen kann. Den Miniteich, ein Baumhaus, ein Backofen, eine selbst wachsende Laube, aber auch viele, viele kleine Dinge. So ein Mini-Floß fürs Planschbecken reicht das auch schon oder für den kleinen Teich. Und viele dieser Ideen hat uns Claudia Vogelsang mitgebracht. Sie ist Landschaftsarchitektin und Tischlerin. Die Infos rund um die Bücher, die sie genannt hat, werden wir ins Internet reinstellen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich einen wunderbaren Sommer, ob Sie gemütlich in der Hängematte liegen oder wirklich ein Bauprojekt machen, angehen wollen, ob Sie im Urlaub sind, an Wald, Strand oder auf dem Balkon auch nur schöne Ferien, sagt Dagmar Peters und ganz herzlichen Dank an meinen Gast Claudia Vogelsang.
Sehr gerne.